So, liebe Leute, herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und ich zeig's euch nochmal. Für diejenigen, die im Stream zugucken, da ist es, da. Für diejenigen, die nur quasi im Podcast hören, ich mach mal hier so, vielleicht hört ihr das. Das ist die zweite Auflage. Gott kann auch nicht alles, ist in der zweiten Auflage und ich habe das Ding jetzt in der Hand. Und diejenigen von euch, die letzte Woche in Frankfurt oder in Soest bei den Lesungen dabei waren, die konnten das schon sich angucken und erwerben. Und ja, angesichts dessen, dass jetzt die erste Auflage verkauft ist und die zweite dann da ist, da habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach nochmal eine Folge mit so ein bisschen Q&A und mit Kommentieren von Kommentaren und da auch einfach so ein bisschen mal zurückblicken, wie war das jetzt so, diese ganzen Lesungen und Reaktionen und so weiter. Das hat mich ja wirklich sehr, sehr überwältigt. Man weiß ja nie, wenn so ein Ding dann an den Start geht, was passiert da eigentlich? Also wer kauft sowas? Kaufen das überhaupt Leute? Und was gibt's so für Reaktionen? Und ich muss sagen, das, was da an Reaktionen kam, hat mich wirklich hart überwältigt. Ich hatte nie im Leben mit gerechnet, wie krass da so Leute von geschwärmt haben oder was das Leuten gegeben hat und was Leute damit verbunden haben mit diesem Buch. Und ja, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ist natürlich auch so, so ein Buch rausbringen ist tatsächlich echt eine Schweinearbeit. Ich hätte eigentlich so gedacht, naja, wenn man das dann geschrieben hat, wenn es dann durchs Lektorat ist, dann ist auch erstmal gut. Und nee, überhaupt nicht, sondern dann ist die ganze Arbeit eigentlich erstmal richtig losgegangen, so gefühlt, weil dann ganz viele Zuschriften kamen, Leute haben kommentiert und haben mir Nachrichten geschickt und da ist dann auf einmal die ganze Auseinandersetzung gekommen und ich habe das tatsächlich ein bisschen unterschätzt und bin einfach sehr, sehr bereichert davon, finde es Wahnsinn. Deswegen war es einfach jetzt ein sehr, sehr intensives erstes halbes Jahr. Ich glaube, es ist ungefähr jetzt ein halbes Jahr, dass die erste Auflage raus ist. Und ich meine, nach ungefähr, vier Monaten oder so, war die erste Auflage auch schon so weit fast verkauft, dass genau das dann der Verlag entschieden hat, da eine zweite Auflage zu machen. Ja, und dann auch das Konzept mit den Lesungen. Ich habe, glaube ich, insgesamt jetzt 6 oder 7 Lesungen gehabt. Völlig unterschiedlich. Mal recht große Veranstaltungen. In Kassel zum Beispiel war es eine recht große Veranstaltung. Manchmal auch ganz kleine. Also jetzt in Soest zum Beispiel, das waren dann irgendwie, 8, 10, 12 Leute, die im Garten waren. Und das waren aber alles für sich richtig coole Erlebnisse. Hab mit dem Benji das in vielen Locations zusammen machen können. Und der Benji, wer das nicht weiß, guckt mal, es gibt eine Podcast-Folge hier bei Schöner Glauben. Da geht es um Postlob. Und da könnt ihr Benji hören. Und genau. Bei verschiedenen Lesungen war Benji mit dabei. Hat da Musik gemacht. Fand ich richtig gut, sehr passend. Ja, dann so ein paar Highlights waren sicherlich auch das Freakstock. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Einfach von der ganzen Dynamik her in so einem Hangar, irgendwo in Sommerferien, war toll, hat mich sehr inspiriert. Ja, und dann aber ganz viele. Also in der Subzone in Frankfurt, bei Mosaik, der Auftakt war wunderbar. Die ganzen Freunde, Freundinnen aus Düsseldorf wieder zu sehen, war großartig. So, dann, es gibt wahrscheinlich noch ein paar Anfragen, die offen sind. Und liebe Leute, es tut mir leid, wenn ich die ein oder andere E-Mail von euch noch nicht beantwortet habe. Ich hoffe, dass ich danach komme. Genau. Ja, also das erstmal, dieses Lesungsding war ganz, ganz toll. Viele spannende Diskussionen. Also für diejenigen, die noch auf keiner Lesung waren, das Konzept war so ein bisschen, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel aus dem Buch vorgelesen habe, sondern mehr einige der Ideen aus dem Buch auch mit einer PowerPoint veranschaulicht habe, ein paar Bilder und so weiter und dann so ein bisschen das erzählt habe. Also vor allen Dingen auch so die Inhalte aus dem ersten Kapitel, teilweise auch aus dem letzten Kapitel. Ich bin da dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen, habe dann immer mal Pause gemacht und dann gefragt, so Leute, was denkt ihr? Und das war sehr spannend, da ins Gespräch zu kommen. Und von den Reaktionen her jetzt einfach nur bei den Lesungen, da war es tatsächlich so, dass die allermeiste oder die am häufigsten mir zugetragene Reaktion bei der Frage nach dem Leid war. Und zwar, vielleicht kurz so als Kontext, ich gehe in meinem Buch den gedanklichen Weg von Hans Jonas. Hans Jonas ist ein jüdischer Philosoph gewesen, der eine Rede gehalten hat, der Gottesbegriff nach Auschwitz. Und da hat für sich diese Frage nach dem Leid, man nennt das ja auch Theodizee-Problem, das hat er nochmal ganz eigen für sich formuliert. Und zwar hat er gesagt, da gibt's im Prinzip drei Attribute Gottes, die man miteinander in Einklang bringen muss. Einmal die Güte, die Allmacht und dann die Verstehbarkeit Gottes. Und die drei Dinge muss man übereinander kriegen, wenn man das Übel in der Welt beim Namen nennen möchte. Und für Hans Jonas ist es so, dass man das nicht kann. Man muss am Ende die Allmacht, muss man da fallen lassen. Und ich gehe da in dem Workshop und auch im Buch gehe ich so unterschiedliche Denkmöglichkeiten durch, ja. Also, dass man sagt, diese drei Attribute, man kriegt sie nicht übereinander. Eine wird immer fallen lassen. Und wie kommt das? Ja, das kommt daher, dass wenn man sich zum Beispiel dann verschiedene theologische Ansätze anguckt, das einfach auch sehr, sehr gut passt. Es gibt verschiedene theologische Erklärungsversuche, wenn es um das Leid geht, die Güte Gottes fallen lassen. Das sagt man vielleicht nicht so, aber dann wird die Güte Gottes im Grunde bis zur Unkennbarkeit verzerrt. Und dann wiederum gibt es auch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, man geht auf die Verstehbarkeit, also man lässt die Verstehbarkeit außen vor. Bei Hans Jonas ist es aber so, dass er sagt, es geht nicht darum, Gott völlig zu verstehen oder alles über Gott zu verstehen, sondern überhaupt was zu verstehen. Also, dass die Worte, die wir benutzen, um Gott zu beschreiben, dass die in irgendeiner Form Sinn ergeben und dass die nicht völlig unsinnig, unplausibel werden. Das ist das, was er versucht. Sagt nämlich, also wir müssen an der Verstehbarkeit Gottes unbedingt festhalten. Und in meinen Worten, da hängt im Grunde die Frage dran, ob es sowas wie Offenbarung geben kann. Also ob Gott überhaupt in der Lage ist, sich mitzuteilen. Wenn das nicht der Fall ist, sondern wir nur Begriffe über Gott benutzen, die am Ende aber alles und nichts bedeuten können, dann zieht man im Grunde dem Glauben so ein bisschen den Boden unter den Füßen. Und im Workshop mache ich das immer deutlich in den Lesungen, sage ich immer, im Grunde das, was da passiert, wenn man die Verstehbarkeit Gottes herunterfallen lässt, dann ist das wie so ein Hütchenspielertrick. Ja, man kennt ja vielleicht solche Sätze, dass man sagt, ja, Gottes Wege sind höher als unsere Wege oder Gott wird da schon gute Absichten haben, aber man versteht Gott halt nicht. Man versteht halt nicht, warum Gott dies oder jenes zulässt. Das ist eine Meinung oder eine Deutung, die mir eigentlich in allen Lesungen auf die eine oder andere Weise begegnet ist. Es ist total en vogue, total weit verbreitet, dass man dann sagt, ja, verstehen wir halt nicht, aber unser Verstand ist ja auch begrenzt und wie sollen wir einen allmächtigen, einen unendlich großen Gott verstehen? Ist das nicht auch eine gewisse Hybris? Und in der Vorlesung, in den Lesungen, in den Workshops, da vergleiche das mit dem Hütchenspielertrick. Beim Hütchenspielertrick ist es ja so, dass man drei Hütchen hat und dann wird die Murmel darunter versteckt. Und wenn es losgeht und die Hütchen vertauscht werden, dann ist es aber bereits so, dass die Murmel schon gar nicht mehr unter den Hütchen ist, sondern die ist dann per Täuschung, so dass man es nicht sehen kann, ist die vom Brett entfernt worden. Und deswegen ist es eigentlich egal, auf welches Hütchen man setzt, weil die Murmel ist sowieso nicht da. Und im Grunde ist das genauso der Punkt, so argumentiere ich. Weil in dem Moment, wenn man sagt, dass man das Leid Gottes einfach, also das Leid, was Gott bewirkt, zulässt, wie auch immer, wenn man das einfach nur nicht versteht, dann ist es im Grunde so ein Hütchenspielertrick. Und die Frage ist, was ist die Murmel? Und die Murmel ist in dem Fall die Fähigkeit, das Böse beim Namen zu nennen. Also das, was verschwindet, ist eigentlich das Übel in der Welt. Und ich formuliere das so, dass ich sage, im Grunde muss sich alles das, was wir über das Leid und Gott aussagen theologisch, am Holocaust, an der Shoah messen. Ich mache da das Beispiel von Sally Perel, der einmal in einer Schule, in der ich unterrichtet habe, einen Vortrag gehalten hat und dann gefragt wurde, warum Gott denn das alles zugelassen habe mit dem Holocaust und so. Und er dann sagte, ja, weiß ich auch nicht, aber wenn du mal eine Antwort hast, schreib mir mal. Und Sally Perel, ja, kennt man sonst auch als den Hitlerjungen Salomon, der seine komplette Familie im Holocaust verloren hat und nur dadurch überlebt hat, dass er sich selber als deutschen Jungen ausgegeben hat und damit durchgekommen ist. Also ich frage mich dann immer, was könnte ich dem als Antwort schreiben? Und wenn ich merke, okay, das kann ich dem nicht schreiben, dann ist es wahrscheinlich auch keine gute Antwort. Naja, dieser Hütchenspielertrick, der macht genau das. Der nimmt die Fähigkeit, das Böse beim Namen zu nennen. Und für mich ist da dieser Holocaust-Test eben entscheidend, weil ich glaube, dass man das am Ende so sagen kann. Wenn die Frage ist, ob wir das einfach nur nicht verstehen, dann formuliere ich das so, dass ich sage, Gott hat demnach also gute Gründe, warum Gott den Holocaust zugelassen hat. Ich kenne diese Gründe zwar nicht, aber es sind gute Gründe. Es ist eine gute Idee gewesen, den Holocaust dann nicht zu verhindern, sondern zuzulassen. Und dann würde ich ihm sagen, und das macht am Ende den Holocaust zu einer guten Idee, wo Gott sagt, das muss passieren. Ich weiß nicht warum, aber es ist am Ende ist es dann eine gute Idee. Und da würde ich sagen, das kann die Sally Perel nicht schreiben. Weil wenn der Holocaust eine gute Idee ist, also was ist denn dann eine schlechte Idee? Wie kann ich dann denn überhaupt noch unterscheiden, was eine gute Idee und eine schlechte Idee ist? Wenn Gott denkt, es ist gut, das zuzulassen, dann ist die Frage, wie kann ich überhaupt noch das Böse beim Namen nennen? Ich werde eigentlich sprachlos angesichts des Bösen. Weil irgendwie ist es dann immer ein guter Plan. Es ist immer irgendwie eine Form von, ja, was auch immer, man weiß es vielleicht nicht, warum es gut ist, aber aus Gottes Sicht ist es so gut, dass es passieren soll. Und das macht letztendlich unfähig, das Böse beim Namen zu nennen, weil so böse ist dann nicht, es ist ja eigentlich eine gute Idee. Genau, das ist so ein Punkt, wo in den Lesungen immer die meisten Reaktionen kamen oder wo viel diskutiert wurde, weil sehr viele der Meinung sind, ja, dieses Unverständnis, also zu sagen, dass Gott schon gute Gründe hat und ich kenne die nur nicht, damit können viele umgehen. Ich muss zugeben, manchmal ist das dann auch wirklich so ein bisschen das hat eine gewisse Spannung in den Lesungen dann gehabt, teilweise, wenn wir darüber diskutiert haben, weil klar, wenn ich dann sage, ja, so eine Aussage würde das den Holocaust-Test bestehen, könnte man sowas Sally Perel schreiben? Dann merkt man, okay, da entsteht eine gewisse Spannung im Raum. Genau. In dem Buch gehe ich dann ja den prozesstheologischen Weg und sage dann, das Problem ist die Allmacht. Die Allmacht müssen wir hinterfragen. Und dann müssen wir dann eben sagen, wenn es um Leid geht und die Erklärung von Leid, dann müssen wir sagen, Gott kann auch nicht alles. Gott kann versagen. Und das zentrale Gottes Macht ist eben die Macht der Überzeugung. Gottes Macht ist immer kooperativ. Gott kann nicht einseitig in der Welt aktiv sein, sondern braucht die Schöpfung als Kooperationspartner. Und manchmal ist es so, dass bestimmte Türen Gott verschlossen sind und deswegen kann Gott nicht alles. Und deswegen kann es sein, dass sowas wie der Holocaust passiert. Gott konnte den Holocaust nicht verhindern. Mit uns zusammen, also wir zusammen, Gott und Schöpfung, haben den Holocaust nicht verhindern können. Und deswegen die zentrale Idee für mich in der Prozesstheologie ist, dass wenn wir die Weltgeschichte deuten, dann sehen wir, wenn wir nach hinten gucken, was Gott konnte und was Gott vielleicht auch nicht konnte. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich, wenn wir nach vorne gucken und dann sehen wir, dass wir eben noch nicht genau wissen, was kann Gott in der Zukunft? Weil Gottes Möglichkeiten wachsen können. Genau. Aber das einfach nochmal, um euch so ein bisschen reinzunehmen. Das war vielfach die Diskussion. Ich habe sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen bezüglich auch gerade der Diskussionen und dieser Workshops, so wie wir das gemacht haben, diese Gespräche dann. Und das, was ich immer wieder gehört habe, was gut ankam, war im Grunde, dass, wenn wir über das Thema Gebet dann später gesprochen haben, dass dann auf einmal viele Dinge wiederum Sinn ergeben. Ich komme da vielleicht auch nochmal direkt rein und bringe ein bisschen den Kontext. In der Prozesstheologie geht es also darum, dass Gott nur in Kooperation in der Welt wirksam sein kann. Und das bedeutet, dass Gebet anders gedacht werden muss, wenn es sowas ist wie Bittgebet. Wenn ich Gott bitte, irgendwelche Dinge zu tun und dabei im Hinterkopf habe, ja, Gott kann das alleine machen, ohne dass ich was tue. Das Einzige, was ich dazu beitrage, ist, Gott zu bitten und sozusagen, ja, wie so eine Art Befehlsform, dann Gott zu beauftragen, bestimmte Dinge zu tun, dann das gibt eben nur, oder das ist eben eine Sicht auf Gebet, die eben mit einem allmächtigen Gott funktioniert, oder auch da hätte ich Fragen, ich weiß auch gar nicht, ob das so gut funktioniert. Ich glaube, dass von den Gesprächen, die ich hatte in den Lesungen, ist für mich sehr, sehr häufig rübergekommen, dass viele mit dieser Art von Gebet auch ein Problem haben. Und ich würde sagen, da gibt es ja auch logische Probleme. Also wenn Gott unendlich gut ist, wenn Gott unendlich liebevoll ist und wenn Gott alles weiß und wenn Gott auch zu allem fähig ist, wenn Gott allmächtig ist, dann ergibt es ja wenig Sinn, Gott zu bitten. Also, dann müsste ja eigentlich Gott, wenn Gott gut ist, sowieso schon das Beste tun, was Gott imstande ist zu tun. Also warum dann noch bitten? Was soll das beitragen? Es könnte ja sogar vermessen sein. Also sagt man mit so einer Bitte nicht eigentlich aus, dass man es besser weiß als Gott? Obwohl man ja eigentlich annimmt, dass Gott unendlich weise und unendlich liebevoll ist und auch fähig, das Gute zu tun. Also warum Gott dann noch motivieren, bestimmte Dinge zu tun? Schwierig. Das ergibt aus meiner Sicht in der Vorstellung einer allmächtigen Gottheit, das wirft Fragen auf. Und ich muss auch sagen, dass ich da zumindest noch keine ganz tollen Antworten so gelesen habe. In der Prozesstheologie würde man es dann anders sehen. Dann ist Gebet kein, ich möchte jetzt Gott motivieren, sondern es ist ein Einstimmen in eine Resonanz. Ich würde dann sagen, Gott ist dabei, in jedem Moment die Schöpfung zu guten Entscheidungen zu locken. Und dann geht es in der Prozesstheologie im Gebet letztendlich darum, dass wir uns öffnen können für das Locken Gottes, dass wir versuchen können wahrzunehmen, was sind eigentlich gute Entscheidungen, und dann zu gucken, dass die Art und Weise, wie ich lebe, meine Handlungen, dass die sich synchronisieren mit Gottes Herz, mit Gottes Absichten für diese Welt. Und dann ergibt Gebet viel Sinn. Dann ist beim Gebet auch immer die Frage, nicht nur, was sind gute Entscheidungen, was sind gute Möglichkeiten, wo ich selbst aktiv werden kann, sondern es ist natürlich auch eine Sache, die man gemeinschaftlich machen kann. Dann ist die Frage, wie kann eigentlich eine Gemeinschaft sich mit Gottes Absichten synchronisieren? Und wie kann eine Gemeinschaft auch rausfinden, was ist eigentlich unser Anteil jetzt? Was ist das, wie wir in Gottes Wirken in der Welt einsteigen können, wie wir mit Gott ko-kreativ werden können? Das ist eine neue Sicht auf Gebet, aber etwas, was bei den Diskussionen als ja sehr Potenzial, also mit viel Potenzial ausgestattet, wahrgenommen wurde. Das haben viele Leute, so war mein Eindruck, sehr positiv aufgenommen. Okay, das mal so als mit reinnehmen in die Lesung und das, wie ich das so wahrgenommen habe. Jetzt würde ich mit euch mal ein paar der Kommentare kommentieren. Ein paar Sachen, die man bei Amazon und auch sonst, ich habe eine Facebook-Rezension gelesen und da möchte ich euch mal kurz mit reinnehmen, was da so geschrieben worden ist und da vielleicht auch nochmal ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich fange mal an. Roland Kupski, der hat eine Rezension geschrieben, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist wirklich krass. Ich muss sagen, dass mich das sehr, sehr gerührt hat. Und ich lese es trotzdem mal vor, auch wenn es mir fast schon unangenehm ist, wie positiv das war. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich da sehr, sehr nachdenkenswert finde. Ich lese mal vor. Roland Krupski schreibt, ich muss noch einmal damit nerven, was für ein kluges Buch das ist. Hier wird ernst gemacht mit den letzten 200 Jahren Theologie und Geistesgeschichte. Und zwar auf eine tiefenentspannte Art und Weise, die zeigt, wie tief Jason Liesenthal in die Materie eingedrungen ist und wie er sich aus dem evangelikalen Denkmief herausgedacht hat. Und dabei gleich auch den Denkmief der liberalen, in Anführungszeichen, akademischen Theologie freilegt. Einfach, indem er es besser macht. Ich bin schwer beeindruckt und auch ein bisschen angefasst, dass das, was ich denke und mit dem ich oft auf abwinkendes Unverständnis gestoßen bin, bei Jüngeren offensichtlich durchbricht. Nur eine Theologie, die von Gott her denkt, ist eine und kann Kraft gewinnen, selbst dort, wo sie sich irren mag. Die liberale Theologie erweist sich einmal mehr als das gescheiterte Projekt. Religion light doesn't work. Glaube ist countercultural. Und da berührt sich die Prozesstheologie mit der anderen innovativen Theologie, die auch aus dem evangelikalen Raum stammt, der missionalen Theologie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie tief es mich befriedigt, das zu lesen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht, das zu lesen. So, auf der einen Seite ja, es ist wirklich dieser Weg aus dem evangelikalen Denksettings heraus. Das ist für mich ein langer Weg gewesen, auch nicht immer einfach. Sicherlich, das ist so ein Abarbeiten auch einer eigenen Biografie. Das Spannende ist, dass Roland Kupski hier schreibt, dass es auch den Denkmief der liberalen akademischen Theologie freilegt. Und ich mag diesen Begriff hier, dieses Religion light doesn't work. Das finde ich großartig. Meine Gedanken dazu sind die, ich beschäftige mich ja auch sehr gerne und intensiv mit liberalen Spielarten des Christentums und mache das hier auch im Podcast, weil ich glaube, dass das für mich die Art und Weise ist, wie ich im Glauben weitergehen möchte, wie ich weiterdenken möchte. Und würde aber sagen, also je nachdem, wie man jetzt liberale Theologie versteht, ich würde halt sagen, dass liberale Theologie, gerade wenn man da mal ein bisschen weiter zurückgeht, dann hat liberale Theologie sehr stark die Tendenz, auch nochmal sich sehr, sehr sicher zu sein. Also sich sehr, sehr sicher zu sein, dass bestimmte Bibeltexte nicht historisch sind, dass bestimmte Dinge nicht von Jesus stammen, dass bestimmte Wunder nicht passiert sind oder dass generell Wunder tendenziell nicht passieren. Und diese Art von Sicherheit, die finde ich skeptisch. Jetzt muss man sagen, ich bin auch universitär, bin ich postmodern denken sehr stark trainiert worden und auch von meinem Bibelverständnis her und von den Ansätzen, die ich da wahrgenommen habe, von meinem Geschichtsverständnis, würde ich sagen, ist das tendenziell eher postliberal geprägt. Und das meint, dass ich mir zwar sehr gerne und auch sehr intensiv anhöre, welche kritischen Anfragen sowas wie eine liberale Theologie hervorbringt. Das gucke ich mir an und bin aber am Ende, bin ich eher auf der Seite zu sagen, die wichtigen und angemessenen Kritikpunkte ja zur Kenntnis nehmen, sich darüber unterhalten, aber anerkennen, dass man in vielen, vielen dieser Fragen keine Sicherheiten formulieren kann, sondern dass es dann auch wieder ist, ja, es gibt bestimmte Dinge, die dafür sprechen, es gibt bestimmte, die dagegen sprechen. So, aber ich habe eine Sache da vielleicht nochmal als Anekdote. Es gab das Jesus Seminary. Das ist eine Gruppe von, weiß nicht, 40 bis 70 Theologen gewesen, die sich irgendwann im letzten Jahrhundert, muss wahrscheinlich 40, 50 Jahre her gewesen sein, da haben die sich eben getroffen und haben sich über ihre Ergebnisse aus der Leben-Jesu-Forschung haben die sich unterhalten. Und dann haben sie durchgenommen, ja, dieser Abschnitt im Lukas-Evangelium, ist das historisch, ja oder nein? Und dann haben sie ihre Ergebnisse präsentiert. Und am Ende hat man abgestimmt und hat man gesagt, ja, dieser Bibeltext ist authentisch, ist historisch und der nicht. Und mir leuchtet es nicht ein, zu sagen, dass man sowas könnte, dass man Sicherheiten in der Art und Weise formulieren kann, indem man abstimmt. Das funktioniert für mich nicht. So, ich glaube aber auch, dass liberale Theologie hier noch anders gedacht werden kann. Weiß nicht, wie Roland Krupski das meint. Ich glaube, es könnte auch noch so gemeint sein, nämlich eine Sprache, die noch einerseits die religiösen Metaphern und Symbole benutzt, also die noch von Auferstehung redet, die von Wundern redet, von Gebet und all das, die ganze fromme Sprache, diese frommen Symbole benutzt, aber im Grunde den Inhalt dahinter extrem stark ausgehöhlt hat. Und eigentlich nur noch diese Vokabeln benutzt, aber überhaupt gar keine Ahnung mehr hat, was das wirklich im Tiefen bedeuten kann. Hinter diesen Vokabeln ist dann auf einmal eine Leere, eine Sprachlosigkeit. Und da würde ich eben sagen, da hat mir die Prozesstheologie geholfen. Weil die Prozesstheologie sich nicht damit zufrieden setzt und sagt, wir nehmen jetzt den Rotstift und streichen einfach mal alles durch, was uns irgendwie nicht ins Weltbild passt. Und dann benutzt man vielleicht noch die Vokabeln, aber hat eigentlich nichts mehr dahinter, was irgendwie Substanz hat. Und da ist aus meiner Sicht ist die Prozesstheologie anders. Da wird schon sehr, sehr radikal vieles neu gedacht, was auch in traditionellen Arten oder Lesarten des Christentums ja so formuliert wird. Es ist eine sehr, sehr gründliche Neuformulierung, das würde ich sagen. Aber es ist auch eine Neuformulierung, die vom Reden Gottes sprechen kann, die auf eine Weise sehr fromm ist, weil da Gott wirkt, weil sie davon ausgeht, dass Gott spricht, dass es in jedem Moment Gottes Aktivität in der Welt gibt. Und deswegen, ich finde dieses Religion Light, was Roland da benutzt hat, das ist etwas, womit ich viel anfangen kann, eben mit diesem Verständnis, dass man eigentlich das Christentum nur noch auf so ein bisschen Nächstenliebe und ein bisschen Gemeinschaft und ein bisschen, je nach Fasson, Hochkultur und Orgel und Bach oder was weiß ich, so dieser Kulturprotestantismus. Eine Religion, die sich nur noch in so Formen ergießt, das ist zu wenig. Es braucht schon eine echte Glaubenssubstanz. Und die wiederum soll auch zur heutigen Zeit passen. Das ist sehr entscheidend. Also ich kann auf der anderen Seite ja auch keinen Glauben ernst nehmen, der so wenig mit dieser aktuellen Zeit, mit den Fragen von heute zusammengeht, dass das nicht mehr zusammenzuhalten ist. Es braucht beides. Es braucht es braucht eine tiefe Spiritualität. Es braucht einen Glauben, der sprachfähig ist. Ja, der nicht nur mit ein paar Vokabeln dahergeht, sondern da brauchst du Substanz. Und auf der anderen Seite brauchst aber auch das kritische Denken. Die Anfragen müssen ernst genommen werden. Und es muss irgendwie in die heutige Zeit passen. Es muss mit der Lebensrealität übereinzubringen sein. Genau. So, Glaube ist countercultural. Ja, das glaube ich auch. Es darf nicht dabei bleiben, dass Kirche einfach, weiß nicht, das Parteiprogramm der Grünen nachplappert. Das wäre auch sehr, sehr billig. Reich Gottes muss immer auch etwas sein, was nochmal Salz in der Suppe ist. Definitiv. Ja, fand ich eine ganz tolle Sache. Das wollte ich hier auf jeden Fall mal reinbringen. Dann hat es noch Klaus-Dieter Osthövener gegeben. Auch ein Theologe. Lese ich nochmal was. Und zwar schreibt auch sehr, sehr positiv ein Zitat daraus. Jason Liesner hat seinen Weg mit der Prozesstheologie nachgezeichnet und spricht dabei jeden religiös nachdenklichen Menschen an. Seine Einführung ist eine äußerst lohnende Lektüre für alle, die Freude am kreativen Umgang mit den eigenen Glaubensüberzeugungen haben. Und sein Buch leistet etwas, das in der deutschen akademischen Theologie leider immer noch selten versucht wird. Eine Brücke zu schlagen zwischen komplexen Theorien und dem nicht minder komplexen Leben, und zwar so, dass nicht einfach in einem System eingeführt wird, dass nicht einfach in ein System eingeführt wird, sondern in dem theologische Intuition und Perspektiven mit den elementaren Fragen des religiösen Lebens verwoben werden. So ergibt sich eine Geschichte, bei der sich jede und jeder einklicken und ausklicken kann, je nachdem. Fand ich auch einfach extrem gut. Also, das habe ich auch gerade versucht, so ein bisschen deutlich zu machen. Prozesstheologie leistet für mich diese unterschiedlichen Lebensbereiche, das Denken, die Lebenswirklichkeit und so weiter, das komplexe Leben und auch komplexe Theorien miteinander ins Gespräch zu kriegen. Es hat dann noch eine andere gegeben. Jason Liesner hat es geschafft, die Prozesstheologie auch Menschen nahezubringen, die nicht Theologen sind. Das Buch, ein Buch, das anregt, das eigene Gottesbild zu überdenken, ein Buch, das anregt, weiterzudenken. Klare Leseempfehlung für alle, die offen für Neues sind. Fand ich auch sehr schön. Mir war es ja auch wirklich wichtig, dass es eine Sprache findet, das Buch, die möglichst breit zugänglich ist. Und ja, das freut mich, wenn das bei vielen so angekommen ist. Genau, so, dann das vielleicht einfach mal zu so ein paar Reaktionen von Facebook beziehungsweise von Amazon war das auch. Ah, fast von Jutta Schierholz möchte ich auf jeden Fall auch noch vorlesen. Jutta ist Pastorin in Berlin, Kreuzberg-Projekt, und die hat was geschrieben, was ich auch sehr mochte. Ich lese da auch mal aus der tollen Rezension vor, eine lange Rezension auch bei ihrem auf ihrem Blog geschrieben. Und das, was ich mochte, ist Folgendes hier. Sie schreibt: Manchmal reicht es schon, ein Pronomen zu verändern, um die Gedanken in eine neue Richtung zu lenken. In Jason Liesenhals Buch ist Gott sozusagen aus Gründen der Quote, wie er in der Einleitung schreibt, durchgängig eine Sie. Wem das schon zu viel Provokation ist, braucht sich die folgenden 250 Seiten gar nicht erst anzutun. Denn dieses Buch ist es, frei nach Kafka, eine Axt für viele eingefrorene evangelikale Denkmuster. Und Jason holt mächtig weit aus. Das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Und also ich erlebe das in letzter Zeit sehr häufig, dass diese ganze Thematik rund ums Gendern, boah, also man hat ja früher gesagt, die Grünen und die Progressiven und heute nennt man sie ja die Woken, ne, die machen diese Sprachpolizei und so weiter. Eieiei. Und jetzt darf man in Bayern und Hessen in der Schule nicht mehr gendern. Ich find's krass. So, das Buch. Ich versuche zu gendern. Es gibt ein paar Fehler, was es Gendern angeht, weiß ich auch. Ist nicht perfekt, aber ich habe zumindest mir vorgenommen, Gott anders zu beschreiben. Gott ist da durchgängig eine Sie. Und der Hintergrund ist der, ich glaube immer noch, dass es wichtig ist, Gott personal anzusprechen, also eine personale Gottesrede zu haben. Einfach mit Gott so als etwas Unpersönliches anzusprechen, das ist, glaube ich, auf Dauer nicht sonderlich hilfreich. So, von daher ja, Gott anzusprechen als ein Du, ja, und Pronomen zu verwenden, finde ich gut. Aber ich habe dann gesagt Sie, weil das auch ein bisschen in die Richtung geht, Gottes Macht vielleicht nochmal neu zu denken, weil häufig Gott als Mann gedacht wird. Und damit ist verbunden, Gott ist dominierend, Gott ist überwältigend, Gott ist beherrschend und eben nicht kooperativ. Und auch wenn ich so dieses ganze, ja, es gibt weibliche Eigenschaften, es gibt männliche Eigenschaften, das ist auch sehr schwierig. Das finde ich problematisch, weil diese Stereotypen oft eben auch gerade nicht zutreffen. Und auch da, wo es irgendwie so um diese männlichen und weiblichen Energien geht, da habe ich Fragen. Ich habe kritische Fragen. Dennoch habe ich das hier jetzt einmal gemacht. Und Jutta hat das auf den Punkt gebracht. Das öffnet aus meiner Sicht zumindest anders über Gott zu denken. Und deswegen auch Gottes Wesen, Gottes Macht nochmal anders zu verstehen. Aber eben deswegen, weil wir gewohnt sind, Gott als männlich zu denken und damit bestimmte Stereotype verbunden sind. Genau. Also da auch vielen, vielen Dank. Die komplette Rezension von Jutta findet man auch bei Amazon, bei den Bewertungen. Ich bin sehr, sehr angetan, bin wirklich sehr dankbar für diese tollen Gedanken da. Genau. Dann, ich habe bei Instagram, habe ich ein bisschen nachgefragt, ob irgendjemand für heute Abend, für den Talk, noch ein paar Fragen hat, die ich durchgehen kann. Also ich habe so eine Fragen, wie nennt man das, einen Fragensticker gemacht. Und geh da mal durch, was da gekommen ist. Sind ein paar Fragen da. Die erste Frage ist, ob es in der zweiten Auflage inhaltliche Änderungen gibt. Und da muss ich einfach sagen, ich hatte keine Zeit. Ich hatte wirklich keine Zeit, das nochmal inhaltlich zu überarbeiten. Es gibt ein paar Dinge, die man überarbeiten sollte. Beispielsweise habe ich als Rückmeldung bekommen, an einer Stelle spreche ich von Papst Alexander. Jetzt wurde mir aber gesagt, dass es keinen mittelalterlichen Papst Alexander gab, sondern einen Menschen, einen Dichter, der Alexander Pope hieß. Das ist wahrscheinlich ein eher peinlicher Fehler, aber es ist wahrscheinlich richtig. Ich habe es auch noch nicht im Detail recherchiert. Alexander Pope müsste es sein. Vielleicht heißt der Mensch auch Pope Alexander, aber ist kein Papst. Ich weiß es nicht. Das Gedicht habe ich damals gelesen und fand es gut. Ja, den Rest könnt ihr den Fußnoten entnehmen. Dann gab es die Frage, gibt es ein Hörbuch oder, was auch kam, gibt es die Möglichkeit, das digital zu lesen? So, Hörbuch, da wird dran gearbeitet. Das wird gerade eingelesen und wird noch ein bisschen dauern, ein paar Wochen, Monate. Müssen wir mal sehen, aber das ist tatsächlich in Arbeit. Wie das ist mit einer digitalen Variante, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe da vom Verlag noch nichts Neues gehört. Bislang war es noch nicht geplant. Ob das noch kommen wird, schauen wir mal. Ist offen tatsächlich. Aber die Frage kam immer wieder, deswegen mal sehen. Dann gab es eine inhaltliche Frage und zwar, was ist mit dem klassischen Bittgebet zum Beispiel für Heilung? Ist das nicht nach der Prozesstheologie sinnlos? Okay, ich habe ja gerade schon ein bisschen was über Gebet gesagt, nämlich das Gebet in der Prozesstheologie weniger dieses Befehlsartige hat, im Sinne von, dass man Gott dazu bringt, Dinge zu tun, die Gott gefälligst tun soll oder wo ich denke, dass es wichtig wäre, dass Gott das tut. Das ist nicht, sondern es ist mehr ein Einsteigen in eine Resonanz. So, deswegen Bittgebet um Heilung würde in der Prozesstheologie also Kooperation umfassen. Es würde also immer die Frage mit beinhalten, was ist eigentlich das, was ich tun kann, damit Heilung passiert. So, und wenn man jetzt aber gerade, weiß ich nicht, in einer Situation ist, wo offenbar die eigenen Kooperationsmöglichkeiten aufgebraucht sind, da ist die Frage, macht's dann eigentlich noch Sinn? Also dieses klassische, man ist mit seinen Möglichkeiten am Ende und bittet dann Gott, bestimmte Dinge zu tun, die ich nicht tun kann. Macht das Sinn? Und ich würde sagen, in der Prozesstheologie, jein. Prozesstheologisch würde man sagen, dass Gottes Möglichkeiten in der Welt aktiv zu sein, damit zu tun haben, welche Kooperationsmöglichkeiten Gott hat. Also Gott ist angewiesen auf offene Türen, auf Kooperationsmöglichkeiten seitens der Schöpfung. Und einerseits limitiert das Gott. Ich mache bei den Lesungen immer das Beispiel, dass ich irgendwann an einem Schreibtisch saß und die Möglichkeit hatte, einen Briefumschlag wegzuschicken, wo eine Bewerbung für einen Lehramtsstudienplatz drin war. Und in einem zweiten Briefumschlag war eine Bewerbung für einen BWL-Studienplatz. Und da musste ich mich also entscheiden, wie wird's beruflich jetzt aussehen? Und die Frage ist ja, dieser Moment, welche Möglichkeiten hat's da gegeben? Und ich würde eben sagen, dass dieser Moment auch für Gott gewissermaßen limitiert war. Weil in diesem Moment wäre es zum Beispiel nicht möglich gewesen, dass ich brasilianischer Präsident werde. Da hätte ich Gott bitten können, das wäre für Gott auch nicht möglich gewesen. Und zwar einfach deswegen, weil meine Mutter damals nicht mit einem Brasilianer zusammen war und ich offensichtlich keine brasilianischen Wurzeln habe. Und Gott kann die Vergangenheit insofern nicht verändern, um diese Parameter des Entscheidungsraums in diesem Moment zu verändern. Gott konnte nicht diese Entscheidung von da 18 Jahre vorher, konnte Gott nicht verändern. An diese Entscheidung war Gott gebunden. Und genauso würde ich sagen, dass wenn es um Heilung geht, dass ein Möglichkeitenraum auch dann für Gott limitiert ist, dass es bestimmte Entscheidungen aus der Vergangenheit gibt, die limitieren, was Gott in einem bestimmten Moment möglich ist. Und Gott kann nicht in die Vergangenheit und diese Dinge manipulieren und verändern. So. Wo man aber vielleicht sagen kann, dass es trotzdem Sinn macht, ist, dass wir nicht wissen, welche Kooperationsmöglichkeiten Gott in einem bestimmten Moment hat. Und da wiederum ist Raum für Überraschung. Ich glaube, dass Gott immer mehr Möglichkeiten hat, als wir wahrnehmen. Und dass es deswegen Sinn ergibt, auch von Überraschungen auszugehen. Also auch, dass da, wo meine Kooperationsmöglichkeiten vielleicht zu Ende sind, vielleicht sind es Gottes Möglichkeiten nicht zu Ende, weil Gott irgendwo nochmal andere Synergien anzapfen kann, weil es andere Türen gibt, die Gott vielleicht geöffnet werden. So, von daher würde ich beides sagen. Ich würde auf der einen Seite sagen, Gottes Möglichkeiten in einem Moment sind limitiert. Und auf der anderen Seite, Gott ist immer gut für Überraschungen. So, deswegen ein klares Jein. Eine weitere Frage, wie damit umgehen, wenn Menschen Leid durch Gottes Plan, Wachstum oder Lektion rechtfertigen? Also wenn andere Menschen sagen, ja, es gibt Leid und dieses Leid hat Gott zugelassen, weil dadurch Menschen wachsen können. In meinen Lesungen, da erzähle ich zum Beispiel die Geschichte von Jerry Sitzer, kalvinistischer Theologe aus den USA, der erzählt hat in einem Buch, Wenn Gott dein Gebet nicht erhört, dass eines Tages er um Schutz für seine Familie gebeten hat und dann aber in einem Autounfall seine Frau, seine Tochter und seine Mutter gestorben sind. Und er sich dann gefragt hat, ja, warum hat Gott das gemacht? Und jetzt so auf den Punkt gebracht, das, was bei mir angekommen ist, ist, dass er für sich rausgenommen hat, Gott hat das zugelassen, damit er ein besserer Vater für sein verbliebenes Kind geworden ist oder werden konnte. Also im Prinzip da, Gott lässt Leid zu, um Wachstum zu ermöglichen. So, oder Gott hat eben einen anderen Plan. Ich habe gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, dass ich denke, dass wenn man diesen unbekannten Plan, dass das ein Hütchenspielertrick ist und man am Ende sprachlos wird, wenn es um das Böse in der Welt geht, weil am Ende das Böse in der Welt doch immer noch ein guter Plan ist und immer noch eine gute Idee ist und damit im Grunde geheiligt wird und man dann nur noch ganz schwer sagen kann, warum ist es eigentlich wirklich böse und abzulehnen, was da passiert ist. Das geht dann eigentlich nicht. Und ich glaube, da muss man sich tatsächlich dann ja im Grunde die Frage stellen, wie möchte man Gott sehen? Möchte man Gott als souverän verstehen im Sinne von, dass Gott die Geschicke hier manipulieren kann, dass Gott sozusagen Gottes Macht keine Grenzen gesetzt sind? Und ich würde sagen, da ließe sich ansetzen, also dass man darüber fragt, welche Einschränkungen gibt es, wenn es um Gottes Macht geht. Es ist tatsächlich so, dass man da ganz gut ansetzen kann, weil fast keine Theologie ohne Einschränkungen von Gottes Macht auskommen. Buchtipp, Tom Ord hat ein neues Buch geschrieben, was sich nur mit dieser Frage beschäftigt. Das ist die Frage der Allmacht. Das Buch heißt The Death of Omnipotence. Gibt es meines Wissens nach nur auf Englisch bislang, ist aber einfach zu lesen und es ist sehr, sehr gut. Es ist wirklich das beste Buch, was ich über Allmacht in den Händen hatte bislang. Und Tom Ord arbeitet genau diese Argumentationsstruktur entlang, dass er sagt, welche Einschränkungen gibt es denn, wenn es um die Macht Gottes geht? So, und vielleicht ist so ein erster Impuls, dass man dann sagt, ja, es gibt gar keine. Gottes Macht ist unbegrenzt, weil es ist ja die Allmacht. Und dann, ja, dann kann man nachfragen. In der Bibel steht ja, dass Gott zum Beispiel nicht lügen kann. Ist das nicht eine Qualifikation? Ja, wahrscheinlich, Gott kann nicht lügen. Okay, kann man weitergehen. So verschiedene Dinge, die Gott nicht kann, da gibt es einige in der Bibel. Gott kann nicht zum Bösen verführt werden. Zum Beispiel gibt es eine Bibelstelle. Oder eben, und das finde ich die wichtigste Stelle da, Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Also Gott kann nicht gegen sein eigenes Wesen handeln. Und da ist die Bibel, denke ich, so zu lesen, dass Gottes Wesen die Liebe ist. Gott ist Liebe. Und deswegen kann Gott, so würde ich argumentieren, nur das, was Liebe kann. Gott kann nicht gegen seine Liebe handeln. Und dann könnte man eben weiter überlegen, also was ist das für eine Liebe? Und dann kommt man vielleicht dahin zu sagen, dass die Art und Weise, wie Gottes Macht zu verstehen ist, ist die Macht der Liebe. Und dann wird eben deutlich, ja, Gott kann nicht alles. Und ja, ich glaube, dass man auf dieser Spur weiterkommt. Und dann ist es eben schwierig zu sagen, also hinter dem Leid steht ein göttlicher Plan. Ich glaube, dass man weiterkommt, wenn man den Weg geht und sich fragt, was kann Gott eigentlich? Was sind die Qualifikationen? Tom Ord, der sagt das so auf die Spitze getrieben, sagt, die Allmacht Gottes stirbt den Tod von 1000 Einschränkungen. Ja, also Gottes Macht muss, wenn man weiter darüber nachdenkt, so oft eingeschränkt werden, dass am Ende von Allmacht nicht mehr viel übrig bleibt. Und dann macht es vielleicht auch wenig Sinn, von Allmacht zu reden. Er geht da auch nochmal biblisch rein und sagt, ja, in der Bibel gibt es das Konzept so auch nicht. Schwierig. So, dann gab es noch eine Frage, ist die Prozesstheologie überhaupt anwendbar außerhalb des freien Westens? Also da bin ich nicht ganz sicher, was die Frage bedeuten soll, habe aber da noch eine Erklärung zu bekommen, die lese ich einmal vor. Wir genießen Religionsfreiheit und unsere Glaubensentscheidungen haben minimalen Einfluss auf unser alltägliches Leben. Wir dürfen glauben und brauchen somit keinen allmächtigen Gott. Oder einen Gott, der selbst in Aktion tritt. Ebenso die Ewigkeitsperspektive ist in der Prozesstheologie eher dürftig. Wenn der Kontext aber glaubensfeindlich ist, ich dafür verfolgt werde, ja getötet werde, weil ich meinen bisherigen Leben entsage und Jesus nachfolge, dann möchte ich einen mächtigen Gott, einen, der handelt und zwar aus sich. Und ich würde mich nie dafür und ich würde mich nie für meinen Glauben töten lassen für eine vage Ewigkeit. Deswegen die Frage, ist Prozesstheologie haltbar in einem Kontext von Verfolgung, Ausgrenzung und Androhung von Tod? Okay, jetzt glaube ich, verstehe ich es ein bisschen besser. Also einmal finde ich es schwierig, da was wirklich Fundiertes zuzusagen, weil ich ja nicht aus Erfahrung spreche. Also ich habe nie Verfolgung für meinen Glauben erlebt und deswegen, das müssten eigentlich Menschen beantworten, die in der Situation sind. Und ich würde sagen, im Buch gehe ich so ein bisschen darauf ein, dass es vielleicht Hinweise gibt oder Dinge, wo man drüber nachdenken könnte. Das eine ist, jüdischen Volk hat man viel über die Frage danach nachgedacht, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit der Macht Gottes? Da gibt's eine Entwicklung. Und das Interessante ist, dass man eigentlich davon ausgehen sollte, dass die jüdische Theologie im Grunde so eine Art, also es ist wirklich erstaunlich, dass sich das überhaupt weiter tradiert hat. Also, dass die Geschichten aus der Bibel es für bestimmte Erzählgemeinschaften wert war, an die nächste Generation weiterzugeben. Denn in der Antike war es klar, es gibt irgendwann die Großreiche und die Großreiche haben Götter. Und wenn es dann kleinere Völker gibt, die andere Götter haben, und diese kleineren Völker dann besiegt werden, dann sind offensichtlich auch deren Götter besiegt und die verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Nicht so beim jüdischen Volk. Beim jüdischen Volk hat man einen Gott, der trotzdem weiter festgehalten wird, der weiter geglaubt wird, an den weiter, mit dem weiter gelebt wird, auch bei Niederlagen. Da gibt's spannende Diskussionen darüber, warum eigentlich an diesem Gott noch festhalten und wie vor allen Dingen auch zu erklären, dass es da jetzt mächtigere Götter gibt, die offensichtlich siegen. Und ich glaube, dass da im Volk Israel schon so bestimmte Ideen geboren werden. Da gehe ich im Buch auch drauf ein. Gewisse Ideen, die deutlich machen, dass es da eine Ahnung gibt von einer Art und Weise, wie Gottes Macht zu denken ist. Und eine Ahnung, die es offensichtlich den Menschen wert ist und auch sinnvoll erscheinen lässt, weiter an diesem Gott festzuhalten, auch wenn die offensichtlich mächtigeren Götter der Großreiche das Sagen haben. So, weil beispielsweise ist da diese Idee, dass da ein Gott ist, der die Schwachen hört und der sich für Befreiung einsetzt. Spannende Ideen. Es ist nicht unbedingt der Gott, der nur die Feinde alle zerschmettern wird, sondern es ist vor allen Dingen auch der Gott, der sich solidarisiert mit den Schwachen, den Unterlegenen, denjenigen, die unterdrückt werden. Das ist zum Beispiel eine Idee, die ich da sehr, sehr zentral finde. Und ich glaube, dass es auch Ideen gibt, Geschichten gibt, die dazu führen, dass es eine innere Widerstandskraft gibt gegenüber Ideologien, die einem aufgezwängt werden. Das sind auch Dinge, die ich in der jüdischen Tradition wahrnehme. Beispielsweise lese ich so die Geschichte von der Bindung Isaaks. Da gehe ich auch im Buch drauf ein. Gibt's auch mehrere Geschichten, wo deutlich wird, zum Beispiel die Geschichte im Buch Daniel, wo es Menschen gibt, die sich den babylonischen Göttern nicht beugen, auch wenn sie da die Todesstrafe angedroht bekommen. So muss man, um so zu glauben, muss man dafür an den allmächtigen Gott glauben? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann verstehen, dass man sagt, also ich möchte da eigentlich in solchen Situationen möchte ich auf diesen Gott zurückgreifen, der im Zweifel den größeren Knüppel hat und im Zweifel dann die Feinde mit dem Hauch seines Mundes zerstören kann. Kann ich verstehen. Ich glaube aber nicht, dass das die einzige Lesart ist, wie man die jüdische Bibel zum Beispiel lesen kann. Ja, sondern ich glaube, dass es da auch andere Dynamiken gibt. Dynamiken, die also in Menschen einen gewissen Widerstandsgeist, so könnte man das sagen, eine Idee von Gerechtigkeit und so weiter wachhalten kann. Und ich glaube, dass das an sich auch schon eine sehr attraktive Art zu leben ist. Also dass in der jüdischen Religion, in der jüdisch-christlichen Erzählgemeinschaft bestimmte Ideale in Form von Geschichten und in Form von Hoffnung formuliert werden, wo Menschen sagen können, daran glaube ich. Ich bin bei diesen Verfolgungsthematiken auch immer deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, dass es ja auch andere Menschen gibt, die an bestimmten Idealen festhalten und die glauben jetzt nicht an sowas wie einen allmächtigen Gott, der im Zweifel diese Ideale durchsetzt, sondern die sagen, das ist eine Welt, die mir so wichtig ist, also eine Vorstellung einer besseren Welt, die mir so wichtig ist, dass ich da all in gehe. Das gibt's ja. Und von daher, ich hab Fragen, aber meine Intuition ist, vielleicht geht's auch anders. Und trotzdem am Ende, ich sitze im Westen, ich darf frei denken und würde sagen, das ist eine Sache, die würde ich Menschen beantworten lassen, die sowas erleben. Die müssten da sagen, ob sie damit was anfangen können. So, dann, ich mache noch zwei Fragen. Inwiefern kann die Prozesstheologie von Jesus als dem ewigen Sohn, dem Gekreuzigten und den Auferstandenen sprechen? Das ist eine extrem nerdy Frage, die wir auch Sonntag besprochen haben bei der Lesung in Soest. Das ist richtig spannend. Und ich habe ein ganzes Kapitel über die prozesstheologische Sicht auf Jesus. Ich nehme euch ein bisschen mit in die Gedanken. Grundsätzlich kann man sagen, dass es in der Theologie unterschiedliche Strömungen gibt, wie über Jesus nachgedacht worden ist oder wie Jesus verstanden worden ist. Man unterscheidet das in hohe und niedrige Christologien. Eine hohe Christologie, das wäre sozusagen, dass man sagt, Jesus war vollkommener Gott und die menschlichen Aspekte von Jesus, die sind tendenziell, einige haben dann gesagt, also Jesus hatte nur einen Scheinkörper. So, also eine sehr hohe Theologie würde Schwierigkeiten haben, die Menschlichkeit Jesu zu fassen. So, und dann gibt's aber natürlich auch die Möglichkeit, eine sehr niedrige Theologie zu haben, Christologie. Und eine niedrige Christologie, das würde eben bedeuten, dass man Jesu Mensch sein, das nimmt man sehr ernst, aber man hat Schwierigkeiten davon zu reden, was es bedeutet, dass Jesus Gott war. Und traditionell ist es eigentlich so, dass Theologien versucht haben, irgendwo im Mittelfeld zu landen. Also sowohl die Gottheit Jesu in Worte zu fassen, als auch davon auszugehen, dass Jesus wahrer Mensch war. Und jetzt, wo hakt es da mit der Prozesstheologie? Die Prozesstheologie, die kritisiert, dass man in früheren Christologien, also da geht es jetzt wirklich um die Christologien, die verantwortlich waren für die Glaubensbekenntnisse, Nizäer oder konstantinisches Glaubensbekenntnis, wo man eben gesagt hat, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie diese frühen Kirchenväter versucht haben zu erklären, was es bedeutet, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war, dann wird man schnell auf einen Begriff kommen, die hypostatische Union. Und damit ist, ja, im Grunde ist es so, dass man versucht hat, einen Begriff zu erfinden für etwas, was eine Leerstelle war. So, und zwar hat man gesagt, wie kann man sich vorstellen, dass der Gott, der über die Schöpfung hinausgeht, wie kann der jetzt auf einmal Mensch werden? Und dann hat man eine Leerstelle erfunden, und zwar so eine Art Gottesmaterie. Das ist die hypostatische Union, nämlich dann die Vereinigung von Gott und Mensch in Jesus. Und dann hat man das noch qualifiziert, hat gesagt, das ist nicht vermischt und ungetrennt. Und noch zwei Sachen, die mir jetzt nicht eingefallen sind. So, aber das Entscheidende ist, es gibt also so eine Art Materie, eine Gottessubstanz, eine göttliche Substanz, die entscheidend war. Und die Prozesstheologie sagt einfach, nee, das gibt es nicht. Also eine göttliche Substanz, wir glauben, dass die Idee von Substanzen eine philosophische Vorstellung ist, die auf Aristoteles zurückgeht und so weiter. Aber heute wissen wir, es gibt keine Substanzen in dem Sinn. Sondern wenn wir uns weiter angucken, woraus, aus welchen Bausteinen wird unsere Welt gemacht, dann kommt man irgendwann natürlich immer zu kleinsten Teilchen und irgendwann hat man ein Atom. Und beim Atom dachte man ja auch, das kann man nicht trennen. Das ist jetzt der kleinste Baustein, aus dem alles ist. Und siehe da, dass selbst das Atom kann man trennen. Und ja, man geht wohl davon aus, dass eigentlich, wenn man tief genug reinguckt, dass diese Welt eben nicht aus Bausteinen gebaut ist, sondern diese Welt ist aus Verbindungsenergie gebaut. Was auch immer das sein soll. Ich bin kein Physiker, kann ich wenig zu sagen, aber in der Prozesstheologie wird eben gesagt, die Welt besteht nicht aus kleinsten Bausteinen, sondern aus Prozessen. Deswegen heißt es Prozesstheologie oder Prozessdenken, Prozessphilosophie. Und deswegen würde man sagen, wir können die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes in Jesus, können wir nicht durch eine Substanzphilosophie nach Aristoteles und sonst wem verstehen, sondern wir müssen das als Prozess denken. So, was meint das? Man würde eben sagen, dass ein Prozess immer daraus besteht, dass Gott in einem bestimmten Moment lockt und die Schöpfung antwortet. Und nichts anderes ist bei Jesus passiert. Jesus war ein wahrer Mensch, der auf Gottes Locken gehört hat und wahrscheinlich in seinem historischen Kontext in einer ja optimalen Art, so wie das einzigartig ist, wahrscheinlich in der Weltgeschichte, hat Jesus auf Gott gehört, und deswegen ist im Leben Jesu ist das sichtbar geworden, wie Gott sich Leben vorstellt. Und im Leben Jesu ist deswegen auch Gott sichtbar geworden. Ja, Jesus war das Bild Gottes. In Jesus konnte man sehen, wer Gott ist. Und deswegen kann man sagen, dass Gott in Jesus in einzigartiger Art und Weise präsent, gegenwärtig war in der Welt. Und das ist Inkarnation in der Prozesstheologie. Dass man sagt, in Jesus ist Gott Mensch geworden, in Jesus ist das, was Gott ist, Realität geworden. Einfach deswegen, weil Jesus in jedem Moment auf Gottes Locken reagiert hat. Und das in einer Art und Weise, die einzigartig ist. So, und damit ist in der Prozesstheologie sind verschiedene Probleme gelöst. Aber man muss eben sagen, dass die Einzigartigkeit Jesu nicht in einer völlig anderen Art Menschsein ist. Also Jesus ist nicht irgendwie eine einzigartige Kategorie im Sinne von, da kommt eine göttliche Substanz und menschliche Substanz und irgendwie ist das dann ein Gottmensch, der in der klassischen Christologie dann auch noch zwei Willen hat, einen göttlichen Willen und einen menschlichen und so weiter. Das wird ja alles sehr, sehr wild. Das ist nicht der prozesstheologische Ansatz, sondern in der Prozesstheologie würde man eben davon ausgehen, dass in Jesus wird Gott Mensch, also Inkarnation in dem Sinn, dass Jesus reagiert auf das göttliche Locken. So, und jetzt kommt die Frage nochmal. Die Frage war, kann man denn dann davon sprechen, dass Jesus der ewige Sohn, der Gekreuzigte und der Auferstandene ist? Und zwar eben identisch. Also wie ist das zu denken? Weil in der klassischen Theologie wird ja von der Präexistenz gesprochen. Also es wird gesagt, Jesus war schon immer Teil der Dreieinigkeit, aber Gott, der Sohn, wird dann Mensch. So. In der Prozesstheologie ist das dann eben so ein bisschen tricky, weil man sagen würde, Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel davon gelesen, wie prozesstheologisch jetzt die Dreieinigkeit gedacht wird. Aber grundsätzlich wird dann stärker davon ausgegangen, wie Johannes Prolog, also Johannes Evangelium Kapitel 1, da wird ja dann davon gesprochen, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann später heißt es dann, dass das Wort Mensch wurde und, wie es eine Übersetzung über Übertragung sagt, in die Nachbarschaft gezogen ist. Und das, was da für Wort steht, ist ja Logos. Und da wird gesagt, Logos, das ist eine Art, wie man Gott denken kann. Und in der Prozesstheologie, ist jetzt wird's nerdy, ist das der unveränderliche Pol Gottes. Gott wird in der Prozesstheologie als bipolar gedacht, ein veränderlicher Pol, ein der Welt zugewandter Pol, der an Erfahrungen wachsen kann, und ein unveränderlicher Pol, das sind die Eigenschaften Gottes, die ewig sind. Sowas wie Gottes Treue, Güte, Gottes Heiligkeit, Gottes Liebe und so weiter. Also bestimmte Charaktereigenschaften, die ewig sind, die unveränderlich sind und gleichzeitig aber auch ein weltzugewandter Pol. So wird Gott verstanden in der Prozesstheologie. So, und dieses Logos, das ist dann eher zu verstehen als das, was in Gottes Wesen verankert ist, dieser ewige Pol. Diese guten Absichten Gottes Charakter. Und laut Johannes wird das dann in Jesus Mensch. Das wird Mensch. Und jetzt steckt da wieder dieses Wort drin, und Wort ist das Locken. Das Locken, das wird Mensch, indem Jesus das Locken Gottes verkörpert, aktualisiert und ihm in dieser Welt ein Gesicht gibt. Das ist so ein bisschen die Idee. Ich glaube, dass das nicht ganz das ist, was mit Präexistenz gemeint ist, aber so in der Art wird es in der Prozesstheologie gesagt. Und die Frage ist dann aber, wie kann das auch weiter sein? Also ist Jesus dann auch der Erhöhte, der Auferstandene, der jetzt zur Rechten Gottes thront? Ich glaube, das kann man auch prozesstheologisch denken, und zwar so ungefähr. Ein anderer Begriff für diesen Logos ist kreative Transformation. Und damit ist gemeint, die kreative Transformation, das ist dann mehr auch dieser Pol Gottes. Also es ist nicht das gleiche wie der andere Pol Gottes. Es ist die kreative Transformation, das ist Gottes Art, in der Welt wirksam zu sein. Das Locken Gottes und gleichzeitig auch, dass Gott das, was in der Welt passiert, wieder verinnerlicht. Also wahrnimmt, Gott empfindet das, was in der Welt passiert. Die Welt wird Teil von Gott, indem Gott sich erinnert, indem Gott die Gefühle und alles, was in der Welt wahrzunehmen ist, wahrnimmt und fühlt. Und deswegen wächst Gott an Erfahrung. Und ich würde sagen, das bedeutet eben auch, dass Gott das Leben von Jesus von Nazareth gefühlt hat, verinnerlicht hat, und dass deswegen auch das Leben von Jesus von Nazareth Teil von Gottes Leben geworden ist. Und auf diese Weise, würde ich sagen, kann man auch von dem erhöhten Christus sprechen, weil ich glaube, dass das Leben von Jesus jetzt Teil von Gott ist. Es gibt diese Vorstellung der Perikorese, also dieses Tanzes, der Tanz der Dreieinigkeit. Und ich würde sagen, dass durch dass Gott die Erfahrung der Schöpfung in sich aufnimmt, dass man das auch so verstehen kann, dass dann die Schöpfung Teil von dem großen Tanz Gottes werden kann. Und so ist auch Jesus Teil von diesem Tanz Gottes. So, das sind so meine Gedanken. Die stehen jetzt nicht im Buch, aber ich dachte, ich hau's mal raus. Das haben wir diskutiert. Ich fand's spannend. Lasst mich gerne hören, was ihr dazu denkt. So, letzte Frage. Wie steht die Prozesstheologie zum christlichen Absolutheitsanspruch? Auch geile Frage. Haben wir auch ein bisschen diskutiert. Es ist, glaube ich, so ein Riesending. Religionen haben einfach einen Absolutheitsanspruch, und da gibt's auch wenig drumrum. Also, das ist einfach so. Judentum, alle möglichen Religionen haben diesen Absolutheitsanspruch. Und die Frage ist ja mehr, wie können wir es eigentlich hinkriegen, dass, wenn jetzt niemand mit letztgültiger Sicherheit sagen kann, wer recht hat, wie können wir es dann hinkriegen, dass diese unterschiedlichen Ansprüche in dieser Welt nebeneinander existieren können, ohne dass wir uns die Köpfe einschlagen? Das ist ja die große Frage, mit der wir irgendwie es zu tun haben. Und ich würde sagen, dass die Prozesstheologie auf eine Weise da Ansätze hat, die vielleicht weiterbringen. Und zwar würde man sagen, dass durch das göttliche Locken überhaupt auch sowas wie Religion entsteht. Also, dass wir, die wir uns der christlichen Religion zugehörig finden, dass wir diese Art von Glauben haben, ist Prozess, ist Gott lockt Menschen in eine gute Richtung. Und da würde ich eben auch sagen, dass die christliche Geschichte eben das ist, was es ist. Es ist ja keine perfekte Religion. Die Bibel ist kein perfektes Buch und die Christengeschichte, die Geschichte der Christenheit ist keine perfekte Geschichte. Es ist eben das, was Gott bislang möglich war. Und deswegen könnte man aber auch sagen, ja, wenn Gott in dieser Christen-Story, in der jüdisch-christlichen Story aktiv war und da zu einer besseren Zukunft gelockt hat, zu dem allgemeinen Wohlbefinden, wie das in der Prozesstheologie heißt, dann ist auch davon auszugehen, dass Gott überall lockt und wahrscheinlich auch in anderen Religionen, in anderen Teilen der Welt und so weiter. Und deswegen wäre es eine Möglichkeit zu sagen, wie gehe ich mit Menschen in einer anderen Glaubenstradition um? Ich muss vielleicht nicht sagen, alle Religionen sind gleich. Das wäre, glaube ich, auch schwierig. Aber ich könnte zumindest sagen, dass Religionen auch Produkt sind oder dass ich Religion auch so lesen kann, dass darin das göttliche Locken eine Rolle gespielt hat. Und vielleicht kann ich mich dann hinsetzen und mit anderen Menschen, die eine andere Art von Glaubenstradition für sich in Anspruch nehmen, dann kann ich mich ins Gespräch begeben und dann gucken, wo ist eigentlich in deiner Religion vielleicht etwas, wo ich auch göttliches Locken sehen kann und andersrum. Also man kann sich auf die Suche machen nach Dingen, wo man merkt, da ist Kreativität, da ist die göttliche kreative Transformation zu erkennen. Ich habe selber sowas mal mitbekommen. Es hat vor einiger Zeit von Tom Orge hat eine Konferenz gegeben, eine Online-Konferenz. Und da hat man Theologen und Theologinnen aus der Prozesswelt zusammengebracht. Allerdings Prozesstheologen aus der jüdischen Religion, aus der christlichen und aus der muslimischen. Es gibt in allen dreien Religionen gibt es ProzesstheologInnen. Und dann war das war eine ganz tolle Atmosphäre. Man hatte so ein Oberthema, das war ein Gottesverständnis, was mehr so auf Autorität basiert versus ein Gottesverständnis, das eher in die Richtung geht einer ernährenden Mutter. Und dann hat man geguckt, welche der unterschiedlichen Glaubenstraditionen haben da eigentlich was beizusteuern. Und das war sehr, sehr kraftvoll, muss ich sagen. Da einfach zu sehen, in den unterschiedlichen Glaubenstraditionen gibt es da sehr, sehr reiche Gedanken und sehr schöne Ansätze, wo es lohnt, im Austausch zu sein. Mittlerweile ist da auch ein Buch draus entstanden. Muss ich nochmal gucken, ob ich da den Titel finde. Ja, das sind Sachen, die ich spannend finde. Also davon auszugehen, Gott ist überall am Werk und eben nicht nur in der christlichen Religion. Damit kann ich mich in der christlichen Religion beheimaten, ja. Aber ich kann auch davon ausgehen, dass es Wahrheit und kreative Transformation überall sonst gibt. So, liebe Leute, jetzt mache ich hier mal ein Komma. Ich bedanke mich bei allen, die das Buch gelesen haben und empfehlt es gerne weiter. Ich glaube, der Verlag freut sich, wenn jetzt die zweite Auflage auch noch irgendwie unters Volk kommt. Genau. Weihnachtsgeschenk kommt ja demnächst. Weihnachtsgeschäft. Genau. So. Ich sag mal, bis demnächst und freue mich, von euch zu hören. Bis dahin.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.